Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich lese uns den Predigtext aus
Johannes 10. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die von mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich fahre jetzt heute nicht dieses Schiff gegen den Eisberg. Wir werden sehen. Vor ein paar Tagen wollte ich mir irgendein Video auf YouTube anschauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging. Und natürlich hat YouTube irgendeine Werbung geschaltet. Und anstatt dass jetzt irgendwie Check24, Lieferando, irgendein Joghurt oder sonst was kam, bekam ich eine Werbung von diesen Ich-kann-dich-reich-machen-Werbevideos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Normalerweise interessieren die mich nicht. Ich klicke die weiter. Aber irgendwas hat mich in dem Moment getriggert. Ich wollte wissen, was erzählt er denn da so? Was wird das? Und ne, so ein gut aussehender Typ, muskulös, braun gebrannt, steht da vorne, guckt in die Kamera und redet irgendwas von finanzieller Freiheit, womit er Reichtum meint, und über politische und wirtschaftliche Systeme und so weiter. Und macht das, während er vor seinem Sportauto rumläuft oder auf dem Balkon seiner Mittelmeervilla steht. Und die Message ist klar: Ich habe Geld und ich kann euch auch Geld besorgen. Und ich erzähle euch das, weil er dieses Werbevideo nach 1 bis 2 Minuten sehr interessant geendet hat. Es endete mit einem Halbsatz, wo er sagt: Ihr macht das, bla bla bla, damit ihr das Leben in Fülle habt. Damit ihr das Leben in Fülle habt. Ich weiß natürlich nicht, ob das Leben in Fülle Mittelmeer-Villas sind oder was er sich darunter vorstellt, aber mit diesem Versprechen, Leben in Fülle zu bekommen, ist er nicht alleine. Das machen andere Leute auch, das machen uns andere Dinge. Und vor 2000 Jahren hat Jesus etwas sehr Ähnliches gesagt. Und das haben wir gerade in Johannes 10, Vers 10 gelesen. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben in ganzer Fülle. Und mit dieser Behauptung, mit diesem Leben in Fülle wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen uns fragen, was macht es für einen Unterschied, wenn Jesus das behauptet oder wenn uns die YouTube-Werbung sagt, ihr könnt Leben in Fülle haben? Letzte Woche ging es um das geistliche Sehen. Und es ging um diese Geschichte, wo der Blinde geheilt wird. Und am Ende der Geschichte redet Jesus mit den Hochgelehrten, mit Pharisäern. Und er will ihnen klar machen, dass sie noch blind sind. Und unser Predigtext heute, der knüpft da nahtlos an. Jesus führt das Gespräch quasi einfach weiter. Und eben sagt er ihnen noch, ja, ihr seid halt immer noch blind. Und das Nächste, was er sagt, ist: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das Bild beschreibt eine Szene aus der kälteren Jahreszeit. Zu der Jahreszeit wurden die Schafe abends in den Hof gebracht. In so einen meist unüberdachten, aber ummauerten Hof. Da waren sie sicher, da sind sie hingekommen. Und am Morgen würde der Hirte wiederkommen und würde sie abholen. Der Hof war ummauert, es gab einen Zugang, der wurde bewacht. Und Jesus sagt jetzt, wenn da jetzt irgend so ein fremder Typ kommt, abends, mitten in der Nacht oder irgendwie am Morgen und steigt über die Mauer, anstatt durchs Tor zu gehen, dann ist klar, der hat nichts Gutes mit den Schafen vor. Beziehungsweise, das kann nicht der Hirte sein. Und er sagt dann, das hier ist ein Dieb und ein Räuber. Gegenseite. Der Hirte dagegen geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Während also diejenigen mit schlechter Absicht den geheimen, den nicht so ganz richtigen Weg über die Mauer wählen, geht der Hirte wie selbstverständlich durch die Tür. Er nimmt sich nicht, was er denkt, was ihm zusteht oder was er haben will, sondern er wird vom Türwächter reingelassen und ruft seine Schafe. Auf die erste Gegenüberstellung zwischen Hirten und Räubern folgt eine zweite. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, also vor sich hergetrieben hat, aus dem Ding raus, dann geht er vorher und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Auf den Hirten hören die Schafe. Die Stimme kennen sie, die ist ihnen bekannt. Schafe sind an sich ziemlich ängstliche Tiere. Deswegen, sobald da irgendwer anders rumläuft und sie versucht zu rufen oder zu holen, dann fliehen sie davor. Und bis jetzt hat Jesus eigentlich noch nichts wirklich gesagt über irgendwas, was man verständlich wäre. Er hat Leuten eine Geschichte aus der Schafzucht erzählt. Leuten, die sehr bekannt waren mit Schafzucht, die sich vielleicht dann auch gefragt haben, okay, schön mit den Schafen, aber du meinst wahrscheinlich noch mehr, oder? Und Jesus meint natürlich mehr. Es geht ihm eine Identifizierung. Er will erklären, woran erkenne ich den Hirten und woran erkenne ich die Diebe und Räuber? Und dazu muss man wissen, dass der Hirte damals ein sehr typisches Symbol war für den Leiter, für den Anführer. Ein König war der Hirte seines Volkes. Und besonders bei den Juden gab es diese Vorstellung, dass da ein König kommen würde, der ihnen Freiheit schenken würde, der ihnen in ein gutes Zeitalter führen würde. Einen versprochenen König, einen Messias. Und wenn Jesus also über den Hirten spricht, dann sind wahrscheinlich die Leuchten aufgegangen und die Leute haben gedacht, ah, okay, das könnte jetzt hier was mit dem Messias zu tun haben. Aber Jesus sagt jetzt nicht, ich bin der Hirte, zumindest nicht direkt, erst später. Er sagt nicht, ich bin der Messias, ich bin dieser König, auf den ihr wartet. Sondern er führt einfach nur den Kontrast zu den Dieben und Räubern aus. Bei den Dieben und Räubern ist nicht ganz so klar, wer hier gemeint ist. Es könnte sein, dass Jesus stichelt gegen die Gelehrten, mit denen er gerade spricht. Es könnte aber sein, dass Jesus sich auf Leute bezieht, die schon vorher aufgetreten sind und die von sich beansprucht haben, ich bin dieser König. Ich bin der Messias, auf den ihr wartet. Das waren meistens Leute, die haben dann so ein paar hundert bis ein paar tausend Leute zusammengeschart und wollten dann häufig militärisch, gewalttätig das Land befreien und dieses neue Zeitalter einleiten und sind meistens leider alle draufgegangen. Wie auch immer Jesus genau mit den Räubern meint, erfahren wir mehr über sie in den folgenden Versen. In den Versen 8 bis 10. Da sagt Jesus, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Also alle anderen sind Diebe und Räuber. Der Übertrag ist klar, ich bin der Hirte. Und in Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Jesus sagt, alles andere außer mir, das eure Hoffnung bestimmt, von dem ihr euch in irgendeiner Form Rettung erwartet, ist ein Dieb. Es ist etwas, das euch nicht retten kann, was euch am Ende ins Verderben bringt. Und es gibt Personen, Dinge, Konzepte, Werbevideos, die deine Aufmerksamkeit wollen, die deine Gefolgschaft oder Treue, deinen Kauf, was auch immer, und die dir irgendwas damit versprechen, irgendwas Gutes. Und Jesus sagt, alles andere wird am Ende stehlen, schlachten und verderben. Ob das der Investmentplan ist, Pyramidenmasche oder ehrliches Investment. Ob das irgendeine politische Richtung ist, die das Ruder in die richtige Richtung umreißt. Ein Lifestyle oder spiritueller Guru. Alles, sagt Jesus, klettert über die Mauer. Alles bringt Verderben. Und er ist der eine. Und ich glaube, manche von uns hier in dem Raum haben sich so wie ich auch voll an diese Aussagen gewöhnt, dass Jesus sagt, ich bin der eine. Eine und einzige. Aber vielleicht stößt dir diese Aussage sauer auf. Vielleicht ist sie dir auch peinlich. Nur Jesus? Würde jetzt nicht so rumposaunen wollen? Ist das eine Aussage, die du gerne bejahst? Jesus grenzt sich von den Räubern und von den Dieben ab. Und er zeigt in diesen Versen auch, wie man den Hirten, also den wahren Messias, erkennt, nicht nur die Räuber. Und dafür gibt es zwei Kriterien. Erstes Kriterium, der Türwächter öffnet ihm die Tor. Was heißt das? Jesus hat schon häufiger in der Vergangenheit darüber geredet, dass Gott ihn gesandt hat. Oder er sagt, ich bin von Gott gekommen. Und damit macht er klar, Gott hat mir die Tür geöffnet. Und das erkennt ihr daran, dass ich Dinge tue, die sonst keiner normaler Mensch könnte. Dass ich Dinge tue, die nur dadurch funktionieren, dass Gott sich zu mir stellt, dass er mir die Tür öffnet. Zweites Kriterium, die Schafe folgen ihm. Und dieses Kriterium richtet sich jetzt an die Schafe, an uns. Sie fragt danach, ob diejenigen, die Jesus hier erleben, ihn erkennen als Messias. Ob du spürst, dass Gott dich ruft, dass wenn Jesus spricht, du merkst, das ist er. Oder ob du denkst, was labert er? Und in diesem Sinne ist das Kriterium überhaupt nicht objektiv. Jesus will nicht sagen, hieran könnt ihr jetzt messen, ich bin der Messias, sondern er sagt, ich rufe. Und die Frage ist jetzt, hörst du mich? Erkennst du mich? Und jetzt zeigt sich, wie stark Jesus noch von den Ereignissen in Kapitel 9 geprägt ist. Denn in der letzten Predigt von Matthias haben wir gehört, dass da dieser Blinde ist, der geheilt wurde. Und in der Heilung, in diesem übernatürlichen Ding, zeigt Jesus seine Legitimität. Und das erkennt der Blinde. Er redet mit den Pharisäern, mit den Gelehrten und sagt in Johannes 9, Vers 33, wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Gott öffnet ihm die Tür. Und später begegnet Jesus dann diesem Mann und er fragt ihn, ob er an den Messias glaubt, ob er ihn erkennt. Und der Mann weiß aber gar nicht, wer er ist und Jesus antwortet, es ist der, der mit dir redet. Quasi der, dessen Stimme du hörst. Folgst du ihr? Und er folgt ihm und er betet ihn an. Und dann stehen im Kontrast dazu die Pharisäer, sie bleiben blind, sie bleiben taub, sie verstehen nicht. Sie können Jesus nicht erkennen an seinem Ruf. Sie werden ziemlich sicher gecheckt haben, worauf Jesus hinaus wollte. Und das heißt, sie verstehen nicht, was er sagen wollte. Und Johannes 5, Vers 40 sagt Jesus aber schon mal in einer ähnlichen Situation zu ihnen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Sie wollen es gar nicht verstehen. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass Jesus der eine ist. Dass Jesus der ist, der versprochen worden ist. Und die Frage stellt sich, wenn Jesus ruft, erkenne ich seine Stimme? Wir kommen zum zweiten Teil dieses Textes. Denn Jesus reagiert jetzt auf das Nichtverständnis. Er möchte ihnen weiter erklären, was dieses Bild heißt. Und dafür ändert er das Bild ab. Während er zunächst eine Szene aus dem Morgen beschrieben hatte, wo der Hirte seine Schafe abholt, sie aus dem Hof rausholt, kommt jetzt quasi eine Szene aus dem Abend. Die Schafe müssen zurück in den Hof. Draußen ist es gefährlich, Wetter, Wind, Kälte und Raubtiere lauern und im Hof sind sie sicher. Und Jesus sagt, sie müssen quasi in diesen Hof kommen. Nur da werden sie sicher sein. Sie können nicht irgendwo anders durch, also müssen sie durch die Tür gehen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Und jetzt macht er es ganz klar. Er redet nicht mehr drum herum, sondern er sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Eingang zu dem sicheren Ort. Und dieses Bild zeigt wiederum, dass nur diese eine Tür. Die Schafe können nicht über die Mauer klettern, wie die Diebe. Es ist wieder nur Jesus. Und deswegen wiederholt er das dann. Alle anderen sind Diebe und Räuber. Und damit wir sehen, was das bringt, denn das ist das, worauf Jesus eigentlich hinaus will. Er will jetzt nicht in diesem zweiten Teil nochmal sagen, hallo, ich bin der Messias, sondern er möchte sagen, was bringt's, was der Unterschied. Und das lesen wir in den letzten beiden Versen. Jesus wiederholt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Der durch die Tür eintritt, der auf Jesus vertraut, der kommt in den sicheren Hof. Er wird gerettet vor dem, was draußen wartet, vor dem Tod. Er wird gerettet vor den Gefahren, die es gibt. Er ist sicher. Und jetzt bricht Jesus dieses Bild noch ein Stückchen weiter auf, weil er ist sich bewusst, Sicherheit ist schön und gut. Und wir brauchen Sicherheit, wir wollen Sicherheit, aber es ist längst nicht alles, wonach wir uns sehen. Es ist längst nicht alles, was wir wollen. Und wer also sein Leben an Jesus ausrichtet, der wird, so sagt er es dann, ein- und ausgehen und Weide finden. Ein- und ausgehen und Weide finden. Er wird also in dem, was er tut, egal wo, Gottes Versorgung erleben. Und vielleicht merkt ihr jetzt, rausgehen zum Weide finden passt nicht zum Reingehen in den Hof, um Schutz zu finden. Und Jesus sagt, es geht mir nicht um das Bild. Es geht mir nicht darum, dass ihr genau das Bild versteht, sondern er holt jetzt hier alttestamentliche Prophezeiungen raus und sagt, ein- und ausgehen, Weide finden. Ey, das habt ihr schon mal gehört, ne? Das hat was mit dem guten Reich zu tun. Das hat was mit der guten Zeit zu tun, die kommen wird. Jetzt kommt sie. Ich bringe sie. Es wurde von Gott vorhergesagt und Jesus erzählt wiederum, ey, hier ist es. Und er fasst dann dieses abstrakte Ein- und Ausgehen, Weidefinden zusammen mit dem Begriff Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle, das will Jesus dir geben. Eigentlich sogar Leben in Überfülle, also im Überfluss. Viel zu viel. Mehr als du brauchst. Er möchte, dass du dieses Leben erlebst. Und dass dein Leben sich eben nicht leer anfühlt, sondern erfüllt. Und hier müssen wir jetzt einhaken. Was meint Jesus, wenn er von Leben in Fülle spricht? Meint Jesus ein Leben, das immer gut läuft? Wo keine Probleme da sind, keine Schmerzen, keine Krankheit? Oder ein Leben, wo ich mir die Mittelmeervilla leisten kann? Sicherlich nicht. Und wenn du hier sitzt und denkst, boah, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin durch diese Tür gegangen und wo bleibt dieses Leben in Fülle? Wo bleibt das? Dann bist du in diesem Raum ganz sicher nicht alleine. Es gibt immer wieder Sachen, die uns herausfordern. Und Jesus hat nicht gesagt, dass alles gut sein wird, dass es keine Konflikte gibt, keinen Stress mit anderen, keine Probleme. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass sie verfolgt werden und für ihn sterben. Sterben klingt für mich so weit weg von Leben in Fülle, wie es eigentlich nur geht. Also das ist ja das Gegenteil quasi. Und trotzdem sagt Jesus, ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle zu bringen. Und deswegen müssen wir gucken, wie passt es zusammen. Und ich glaube, es gibt wieder zwei Facetten. Die eine Facette. Jesus schaut über unser jetziges Leben hinaus. Seht ihr, im Johannesevangelium redet Jesus sehr, sehr gerne über Leben. Es kommt permanent vor eigentlich. Und normalerweise sagt er nicht, ich werde euch Leben in Fülle geben, sondern normalerweise sagt er, ich werde euch ewiges Leben geben. Ewiges Leben, das hört nicht auf mit dem Tod, sondern ewiges Leben sagt, das fängt jetzt an, in diesem Moment, in dieser Minute, in dieser Woche, aber das geht weit über den Tod hinaus. Und Jesus möchte damit klar machen, ey, das, was wir an Fülle hier erleben, was er uns auch hier schon geben wird, das ist ein Vorgeschmack. Das ist ein Vorgeschmack auf etwas, was noch viel besser wird. Und das, wo uns Fülle fehlt, wo Leben sich völlig anders anfühlt als Leben, als Fülle, wo Sachen richtig blöd laufen, da sagt er, dieses Leben ist auch nicht alles. Denn danach geht's weiter. Ich möchte mit euch aber trotzdem eher auf das Leben schauen, was jetzt beginnt, weil darin leben wir gerade. Darin sind wir und wir dürfen uns freuen auf das, was kommt. Wir dürfen es im Hinterkopf behalten, dass Jesus sagt, nicht alles wird hier perfekt. Und deswegen schauen wir auf das Leben in Fülle jetzt. Und einer, der immer wieder davon berichtet, was das Leben für ihn bedeutet in der Bibel, ist Paulus. Er hat so viele Briefe geschrieben, dass wir relativ viel über ihn wissen. Und Paulus hat echt viel Mist erlebt. Der ist mehrmals fast gestorben, weil ihn Leute mit Steinen beschmissen haben. Er saß im Gefängnis. Und in einer dieser Gefängnisaufenthalte schreibt er etwas sehr Bemerkenswertes. Philipper 4, die Verse 11 bis 13. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrung zu tragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Zufrieden in jeder Lebenslage. Ich durfte in den letzten Wochen ein paar Leute von euch kennenlernen, ein paar wenige. Und trotzdem habe ich in diesen ersten Gesprächen immer wieder Geschichten gehört von euch, wo Leute erzählen, ey, da laufen Sachen nicht gut. Und trotzdem schenkt mir Jesus ein Leben, was sich voll anfühlen kann. Wo Sachen nicht gut laufen, aber ich Leben in Fülle, wo ich Zufriedenheit trotzdem leben darf. In denen sich Umstände manchmal nicht bessern, aber ich Freude erlebe. Weil sich durch Gott in Zerbrochenheit neue Perspektiven öffnen. Und Leben in ganzer Fülle heißt eben nicht, dass mein Leben mit all dem aufgefüllt wird, was ich mir wünsche, sondern dass Jesus mir das gibt, dass Jesus mich vollkommen erfüllt mit ihm selbst und mich so zufrieden macht, dass ich nichts brauche. Und Gott und Jesus ist keiner, der dir jetzt nichts gönnt. Also es geht nicht darum zu sagen, komm mit jedem Scheiß klar und sei einfach zufrieden, sondern Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du ein erfülltes Leben hast. Aber er will halt, dass du erfülltes Leben unabhängig von jeglichen Umständen leben kannst. Und mir ist wichtig, dass dieser Moment jetzt kein Moment der Handlungsanweisung wird. Dass jetzt hier nicht die Challenge für die Woche kommt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Matthew Henry kennt. Ich habe sie schon häufiger auch in Predigten und woanders gehört. So ein Typ, der sich mal zur Aufgabe gesetzt hat, ich möchte in allem Gott dankbar sein. Wirklich in allem. Und während dieser Challenge-Zeit wird er ausgeraubt. Tolle Sache. Und er setzt sich hin, schreibt irgendwie abends auf, okay, ich will dankbar sein. Ich könnte mich aufregen, aber ich will dankbar sein. Ich bin dankbar, dass ich zum ersten Mal ausgeraubt worden bin. Das ist mir nicht häufig passiert. Ich bin dankbar, dass ich nicht gestorben bin. Ich bin dankbar, dass mir nicht alles geklaut worden ist und ich noch viel habe. Und es ist eine super coole Geschichte, die uns zeigt, seine Perspektive ändert sich. Er ist zufriedener mit dem, was er hat, weil er dankbar wird. Aber Jesus sagt uns, er ist die Tür. Er ist der Zugang zu dem vollen Leben. Und deswegen kann die Konsequenz dieser Rede von Jesus jetzt nicht sein, okay, lass uns unsere Perspektive so trainieren, dass wir mit allem zufrieden sind, was da kommt. Bis ich nur noch zufrieden bin, sodass ich dann ja alles habe. Sondern Jesus sagt, er ist der Zugang, häng dich an mich ran. Bei mir ist das Leben in Fülle, nicht in deinem Kopf. Bete mich an, so wie der Blinde mich angebetet hat. Denn bei Jesus finden wir das volle Leben. Und dafür können wir auch Schritte tun. Wir können Jesus die Tür sein lassen, indem wir uns abwenden von den Räubern, die über die Mauer springen wollen, von den Sachen, die uns eben das Leben nehmen, von den Optionen beim Wählen, was wir haben, was für eine Karriere wir machen oder was für eine politische Partei, an die wir uns hängen oder irgendein Ratgeberbuch, dem wir blind folgen und sagen, all das, es kann gut sein. Aber wenn es nicht zu Jesus führt, dann ist es nicht durch die Tür. Dann ist es vorbei am Leben in der Fülle. Dann verpassen wir was. Und vielleicht weißt du schon, welcher Dieb dich gerade versucht mitzunehmen. Vielleicht weißt du schon, was da ist, was dir Leben klaut, was dir Lebensfülle wegnimmt. Aber es ist schwer, sich davon loszureißen. Dann ermutige ich dich, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe bei Gott. Schrei um Hilfe bei anderen Leuten, denen du vertraust. Und wir haben gleich während der Lobpreiszeit gibt es hinten im Saal die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Lasst für euch beten, lasst euch segnen, dass Diebe aus eurem Leben verschwinden. Vielleicht hast du aber auch gar keine Ahnung, was das sein könnte. Du merkst, okay, Leben in Fülle bin ich noch nicht ganz, aber was nimmt es mir, was nimmt es mir weg? Dann nutzt die Situation und frag den Heiligen Geist, ob er dir zeigt, wo du Diebe in dein Leben lässt. Denn nur bei Jesus gibt es das Leben in Fülle. Und es geht nicht darum, uns eine Schmerztoleranz anzutrainieren und uns so gut darauf fokussieren, dass mein Leben gut ist, bis ich es glaube, sondern bei Jesus nach Lebendigkeit zu suchen und danach zu sehnen, dass Jesus uns Fülle schenkt. Ihn anbeten, ihn groß machen. Und genau damit wollen wir jetzt starten. Ihn groß machen, ihn anbeten, weil er uns das Leben in Fülle geben wollte. Ich bete und dann starten wir in eine Zeit, wo wir Jesus groß machen und durch die Tür gehen können. Jesus, ich danke dir, dass du die Tür bist, dass du einen Zugang öffnest zu einem Leben, wo du sagst, das ist voll, da sind wir zufrieden, da leben wir Freude und Frieden und Gutes. Und wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, für die Sachen und Dinge, die in unserem Leben über die Mauer klettern wollen, die uns Leben und Freude wegnehmen wollen. Und dass du uns ganz den Fokus auf die Tür schenkst, auf dich, dass wir dich sehen, dich anbeten und von dir Leben in Fülle bekommen. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.